ist das von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt denselben Kampf zu bestehen, wie ich den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem, wie ihr gehört habt, ich immer noch stehe. Ja, das sind beeindruckende und auch sehr tiefgründige Sätze, die Paulus inspiriert vom Heiligen Geist den Philippern schreibt. Der Titel dieser Predigt sollte lauten Nachfolge. Vom irdischen Leben zur himmlischen Hoffnung. Ich hätte folgende Gliederung. Erstens, nachdenklich bezüglich Bleiben auf Erden oder Sein im Himmel. Die Verse 21 bis 24. Zweitens, nötig sind Beistand und Förderung in der Nachfolge, die Verse 25 bis 26. Drittens, notwendig für geistlichen Kampf ist die wahrhaftige Nachfolge, die Verse 27 bis 28. Und viertens, unumgänglich sind Leiden für Jesus' Nachfolger. Ja, obwohl diese Gliederungspunkte den Predigttext adäquat wiedergeben, kommt mir das mit Blick auf unserem Leben, mit Blick auf unseren Leben, zum Teil ziemlich weit weg vor. Ich kann diese Verse Wort für Wort auslegen und das, was Paulus Denken und Empfinden ist, ja, als etwas nennen, was wir noch mehr nacheifern können und sollten. Aber ich kann es auch nicht leiden, zu frömmeln. Also das als so ganz selbstverständlich darzustellen. Aber ich möchte jetzt ganz ohne jegliche Anklage, will ich sagen, dass ich finde, dass wir heute oft recht weit davon entfernt sind. Ja, unser Empfinden und Denken ist heute zumeist ein ganz anderes. Und unser Fokus ist meist nicht so absolut. Schauen wir trotzdem oder gerade deshalb genau an, was Paulus unter Mitwirkung des Heiligen Geistes wichtig für sich und für die Philipper war. Erstens, nachdenklich bezüglich Bleiben auf Erden oder Sein im Himmel. Im vorherigen Abschnitt, also da predige ich vor einer Woche, hat der Apostel den Philippern einige Infos über seine äußere Situation genannt und wissen lassen, so dass er in Fesseln ist, dass er im Gefängnis festgesetzt ist. Und jetzt gewährt er ihnen viel über seine Gefühle. Ja, er gibt darüber viel mehr Auskunft, über seine inneren Kämpfe. Paulus lässt die Philipper wissen, ich lebe nicht mehr für mich, sondern Christus lebt in mir. Was ich hier auf Erden noch lebe, das lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an Jesus, der mich liebt und sich selbst für mich in den Tod gegeben hat. Paulus hat sein ganzes Leben seinem Erlöser zur Verfügung gestellt. Also Jesus ist praktisch Paulus Dreh- und Angelpunkt. Sein kompletter Fokus. Aber wie kann er sagen, dass der Tod für ihn Gewinn ist? Der Tod ist doch eigentlich alles andere als Gewinn. Er ist der Fluch, der auf den Sündenfall gefolgt ist. Der Tod wäre alles andere als Gewinn, wenn nicht Jesus gekommen wäre und den Tod mit seinem vollkommenen Sühnetod besiegt hätte. Sein Sieg verwandelt sogar den Tod in Gewinn. Paulus hat eine innige und lebendige Beziehung zu Jesus und er hat erkannt, dass das Sterben für Nachfolger Christi ein Aufbruch ist. Ein Aufbruch aus allen Nöten, Kämpfen und Leiden der jetzigen Existenz. Ja, also ich will es nochmal wiederholen. Paulus hat erkannt, dass der Tod ein Aufbruch aus allen Nöten, Kämpfen und Leiden dieser jetzigen Existenz ist, der zu einem vollkommenen Zusammensein mit Jesus in seiner glorreichen Herrlichkeit führt. Und wir Christen hier in Mitteleuropa haben das vielleicht vom Kopf her verstanden. Aber haben wir, also du und ich, diese Sehnsucht tatsächlich? Kennen wir die überhaupt? Also diese Sehnsucht, jetzt gleich beim Herrn zu sein. Ganz gleich jetzt in seiner Herrlichkeit zu sein. Klar, du und ich, wir werden nicht so aufgrund unseres Glaubens verfolgt. Wir haben zumeist ein schönes Leben mit unzähligen Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten. Wir können nicht selten mehrmals im Jahr in Urlaub fahren und die schönsten Gegenden Europas erkunden. Also versteht mich nicht falsch. Wir dürfen das Leben genießen und feiern. Das sollen wir auch. Wir wollen nicht mit runterhängenden Mundwinkeln rumlaufen als Christen. Ja, nein. Aber wir sollten uns in diesem Leben nicht verlieren. Auf uns Christen wartet nämlich noch das eigentliche Leben. Das Leben in der Ewigkeit, in Gottes Herrlichkeit. Und das sollten wir tatsächlich regelmäßig vor Augen haben. Und da möchte ich dir und mir die Frage stellen, hast du das auf dem Schirm? Ist das bei dir ganz nah? Haben wir, hast du eine Sehnsucht bei unserem, bei deinem Erlöser im Himmel zu sein? Oder bist du ganz und gar in diesem Leben? Und das Zukünftige ist maximal so eine Randnotiz. Ja, vielleicht ist das im Leben, diesem Leben so schön, dass wir sagen, ja, das Leben nach dem Tod, das soll noch gar nicht so schnell kommen. Das hat Zeit. Ich will das Leben hier jetzt, im Hier und Jetzt genießen. Da habe ich noch eine weitere Frage. Wächst unsere Sehnsucht nach dem eigentlichen Leben, dem Leben nach dem Tod, erst im Alter, wenn wir uns mit mancherlei Leiden und Schmerzen plagen? Wo ist unsere Auferstehungsvorfreude geblieben? Für Paulus ist sie jedenfalls ganz groß und greifbar. Der war noch gar nicht so alt. Vielleicht irgendwas Ende 50, Anfang 60. Er hatte auch noch die Zuversicht, dass er noch eine Zeit lang wirken kann und wird. Ja, und obwohl er diese große Sehnsucht hat, zu Jesus in seine Herrlichkeit zu kommen, weiß er auch, dass es nicht nur um ihn geht. Er ist sich darüber im Klaren, dass ihn Gott für einen Dienst berufen hat und dass er für diesen noch gebraucht wird. Darum schreibt er, dass es für die Gemeinde besser ist, wenn er am Leben bleibt und in seinem Dienst und er seinen Dienst weiterführt. Und das, obwohl er aufgrund seines Glaubens verfolgt wird und eingesperrt ist. Tatsächlich wünscht sich Paulus aus keinem anderen Grunde zu leben, als um durch seinen Dienst Christus bekannt und groß zu machen und für seine Glaubensgeschwister ein Segen zu sein. Ich meine, das ist doch mal ein Fokus. Das ist doch mal eine Herzenseinstellung. Dass du nicht dich im Blick hast, sondern zuerst Gott und dann deinen Nächsten in Liebe, wie du ihm dienen kannst. Das ist der absolute Fokus des Apostel Paulus. Und er weiß, dass wenn er diesen Fokus hat und wenn er so Jesus nachfolgt, dass er viel Frucht bringen wird. Im Hier und Jetzt für die Philipper, aber auch im Hinblick auf die Ewigkeit. Schließlich heißt es in 2. Korinther 4, Vers 17, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Auch das hat der Apostel Paulus erkannt, das kommt aus seiner Feder. Das ist eine krasse, aber eine richtige Lebenseinstellung. Und da möchte ich uns fragen, dich und mich, ist es dir auch zumindest ein tatsächliches Anliegen, Menschen in Liebe zu dienen, Gott groß zu machen? Also ich meine das jetzt auch ganz praktisch, so ganz gegenwärtig, nicht theoretisch, ja, das ist gut, das ist richtig, sondern das, was dein Herz und dein Handeln bewegt. Und ist dir klar, wie sehr dich Gott einmal dafür belohnen wird? Reichlich, überreich, ja, hundertfältig. Also, wenn wir uns das anschauen, dann verstehen wir, warum Paulus sagt, ja, mit dem Fokus, wenn ich mich so von Jesus Christus gebrauchen lasse, dann bringe ich viel Frucht, dann lohnt es sich für mich, hier weiterzuleben und noch nicht beim Herrn in seiner Herrlichkeit zu sein. Und dann ist es auch den anderen, meinen Glaubensgeschwistern und den Philippern, zum Segen. Zweitens, nötig sind Beistand und Förderung in der Nachfolge. Paulus stellt seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte nach einem Sein in Gottes vollkommener Herrlichkeit hinten an. Denn er sieht, dass es nötiger ist, den Philippern und einigen Glaubensgeschwistern beizustehen. Sie in der Nachfolge zu schulen, sie anzuleiten und sie auf jede nur erdenkliche Weise zu fördern. Sein Ziel ist es, dass die Philipper Gott immer mehr vertrauen und darin auch immer größere Freude erfahren. Und ich denke, wenn wir auch geistliche Leiterinnen und Leiter sind in der Gemeinde, dann sollte das uns auch ein ganz großes Ziel sein, dass wir ja, die Geschwister, die ganz frisch im Glauben sind und noch nicht so lange dabei oder ja, die Hilfe suchen oder denen wir uns auch anbieten als geistliche Mentoren und Ratgeber, dass wir sie unterstützen darin, Gott immer mehr zu vertrauen, damit der Glaube immer größer wird und dass die Freude, die im Glauben erlebt wird, auch immer stärker wird, immer mehr sie freisetzt. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen? Die Freude am Herrn. Ja, das ist unsere Stärke. Ja, und dadurch, dass die Glaubensgeschwister im Vertrauen wachsen und auch immer mehr an Freude zunehmen, ja, an der Freude erkannt werden, dadurch wird auch Jesus geehrt und in allen gerühmt. Auch durch den Dienst des Apostel Paulus. Jetzt meine Frage an dich. Wie sieht dein Auftrag aus? Dein persönlicher Auftrag von Gott? Wen darfst du begleiten und im Glauben beistehen? Wir sind doch eine Gemeindefamilie. Also unsere Familie ist am Wachsen. Ja. Es gibt noch viel größere Familien, aber bei ganz großen Familien beobachtet man, dass auch ältere Geschwister für jüngere Geschwister immer wieder Verantwortung übernehmen, sprich ihnen helfen, ihnen vieles zeigen, sie ermutigen. Und so sollte es auch in der Gemeinde sein. Vor etwa 5 Jahren ist Jonas, ein Teenie, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich zum Abschluss des biblischen Unterrichts sein Pate sein wollte. Und ich habe mich lange überlegt, ich habe mich gefreut, ich habe mich sogar sehr gefreut. Manchmal sieht man Dinge nicht kommen, aber das hat ihm sehr viel bedeutet. Und ja, Vanessa und ich, wir sind auch mit der Familie befreundet und es ist eine christliche Familie und er hat ein gutes Umfeld. Wir durften ihn und seine Familie mehrfach besuchen und das war immer schön und ermutigend. Ich habe so gesehen, ja, er geht mit Gott, aber ich habe auch gesehen, Klar, er ist im Verein, er hat ältere Brüder, manche strugglen, aber haben, also haben hier und da auch ihre Herausforderungen und Probleme. Aber ja, so zart an Jahren wie er war, also noch so jung, aber sein Glaubensanliegen war echt und ist echt. Und jetzt vor einigen Wochen hat er sich bei mir gemeldet, weil er wollte einen Rat haben. Er hat sich von mir einen Rat gewünscht. Und zwar, so mal kurz zusammengefasst, war seine Frage, soll ich das Abitur noch machen oder soll ich gleich und sofort in den geistlichen Dienst gehen? Ich war ein bisschen überrascht auf der Frage, ich habe mich sehr gefreut. Fand ich auch, ich glaube, vielleicht hat auch noch mal der Vater und die Mutter einen kleinen Wink gegeben, fragte nochmal, wie es jedenfalls hat er mich angeschrieben und ich habe mich auch gleich gemeldet. Wir haben uns länger ausgetauscht und naja, er hat all das, was er von mir gehört hat, dann auch so mal sacken lassen und hat mir jetzt so eine Nachricht gegeben, ja, er macht jetzt doch erst sein Abitur. Aber er möchte schon währenddessen evangelistisch unterwegs sein. Seinen Freunden über Jesus reden, er kann ja auch einen oder anderen Freizeit mitwirken als Mitarbeiter und dergleichen. Ja, hat mich sehr gefreut, ganz, ganz toll. Und jetzt kam noch so eine Botschaft hinterher, die gleich so eine Bestätigung war, so eine Ermutigung. Und zwar hat er mir erzählt, dass sich was zugetragen hat, was ganz Besonderes. Und zwar haben ihn seine Freunde gefragt, ob er mit ihnen Fußball spielen möchte. Und er spielt gerne Fußball, macht das immer wieder. Und er hat diesmal abgesagt. Und da haben sie gefragt, warum, weshalb? Da hat er gesagt, ja, weil ich jetzt noch gerne Bibel lesen möchte. Er hat das den Freunden einfach so ganz klar als Antwort gegeben. Und die hätten vieles erwartet, aber das haben sie nicht kommen sehen. Ja. Und er hat mir dann voller Freude berichtet, dass sie ihn gefragt haben, was, du bist gläubig? Ach was, und das bedeutet dir so viel. Und er durfte so viel von seinem Leben, ja, von Jesus erzählen. Er hat mir erzählt, dass ihn der Heilige Geist so wunderbar geführt hat, dass auch auf herausfordernde, nicht einfache Fragen, er so wunderbare Antworten auf einmal geben konnte. Er war selbst so beeindruckt davon, hat richtig gemerkt, wie der Heilige Geist gewirkt hat. Und er sagte mir auch, ja Matthias, da ist jetzt einer, der will noch mehr wissen. Ja, und mit den anderen ist er auch noch im Gespräch. Und ja, da sehen wir, wie der Herr wirkt. Und dann ist ihm bei seiner Bibellese noch eine herausfordernde theologische Frage gekommen. Die hat er mir gestellt und ich habe dem nicht so viel beigemessen. Und es hat sogar eine Zeit gebraucht, bis ich geantwortet habe. Aber erst, also das muss ich euch wirklich sagen, ich muss euch gestehen, erst so beim Beantworten der Frage, der theologischen Frage, ist mir klar geworden, dass ich ihm gerade in seinem Glaubensleben beistehe. Und wie wichtig das ist. Für ihn, aber auch für mich. Und manche Dinge, ja, passieren und man denkt sich nicht so groß dabei, aber da können wir doch einander zur Seite stehen, einander ein Segen sein, füreinander beten, einander auch Rat geben. Und deshalb ist meine Frage an dich, wen darfst du im Glauben begleiten? Wen darfst du ermutigen und stärken? Für wen darfst du im Gebet eintreten? Drittens, notwendig für geistlichen Kampf ist wahrhafte Nachfolge. Ja, und jetzt wahrhafte Nachfolge, das wird manchmal ganz unterschiedlich verstanden. Manchmal steht in der Bibel auch was von dem Wandel des Christen. Also man kann einfach so sagen, dass er nicht mehr seinem alten Lebensweg folgt, wo er der Mensch selbst auf dem Thron sitzt und selbst entscheidet, was er macht und alles so nach seinem Gusto, nach seinen Wünschen und Vorstellungen bestimmt, sondern sich von Jesus führen und leiten lässt. Ja, und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, dass wir von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Es geht darum, dass wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Es geht nicht darum, dass der Wandel als Christen oder die Nachfolge irgendwie alle Gebote und Verbote zusammengenommen sind. Ja? dass wir irgendwie so nach einem Regelwerk leben, sondern aus Dankbarkeit und Liebe, die wir erwidern, weil uns Jesus zuerst geliebt hat, möchten wir ihm immer ähnlicher werden, möchten wir uns von ihm verändern lassen, möchten wir in seine Fußstapfen treten und ihm nachfolgen. Ja, aber wenn wir das nur ab und an oder vielleicht sogar nur augenscheinlich tun, lassen wir den Heiligen Geist in uns nicht so wirken, dann lassen wir ihn auch nicht uns verändern, wie er gerne möchte. Dann folgen wir ihm auch nicht so nach. Dann gehen wir unsere eigenen Wege und lassen uns nicht immer wieder oder gar täglich von ihm, also von dem Heiligen Geist in die Nachfolge, sprich Jesus nachführen. Wenn wir mit uns selbst beschäftigt sind, braucht der Feind uns auch nicht zu fürchten. Dann sind wir ziemlich unrelevant für ihn und dann werden wir auch nicht so in geistliche Kämpfe verwickelt. Ich möchte euch da mal was aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Also während meines Studiums bin ich einmal die Woche nach Altenkirchen zum Evangelisieren gegangen. Ja, anfangs nicht mehr in die Innenstadt, aber dann auch vor allem ins Jugendzentrum da. Und ja, es ging darum, erstmal Beziehungen aufzubauen, viel Kicker gespielt und einfach so in Austausch mit den Jugendlichen zu kommen. Und irgendwann kannte man die ziemlich gut. Und dann haben sie auch sehr persönlich erzählt, was sie erlebt haben, was für sie irgendwie gerade ein großes Problem darstellt oder wo sie unter Druck stehen. Und so kamen wir immer mehr so tiefer ins Gespräch und dann auch über den Glauben. Und Gott hat echt ganz wunderbare Aufbrüche geschenkt. Es haben auch einige Teenies ihr Leben Jesus übergeben. Das war eine ganz besonders gesegnete Zeit. Ich habe das ganz stark in Erinnerung, wie Gott da Türen geöffnet hat. Wir durften sogar dann Andachten halten im Jugendzentrum, was alles andere als selbstverständlich ist. Aber der Leiter hat das erlaubt vom Jugendzentrum. Ja. Und ich muss aber sagen, trotz all dieser Aufbrüche und Türen, die sich aufgetan haben, war ich sehr angefochten. Also ich habe wirklich geistliche Kämpfe erlebt. Vor allem in der Gedankenwelt. Übelste Gedanken. Anwürfe, will ich sagen, wo der Feind mich attackiert hat. Und es war so anstrengend, sich dem immer wieder zu stellen und die in Jesu Namen zu verbannen. Und ich weiß, nach meinem ersten Bibelschuljahr, das hat mir so viel Kraft gekostet. Ich hatte auch manchmal den Eindruck, oder immer wieder, dass ich da in diesem geistigen Kampf als Verlierer rausgehe, weil ich oft dann so bedrückt war, ja beinahe deprimiert. Dass ich dann mal gesagt habe, boah, das ist mir alles sehr anstrengend. Ich werde mich da mal ein bisschen von der geistlichen Front zurückziehen. Ja, die stille Zeit komplett zurückgefahren. Also ich kann sagen, das sage ich nicht, weil ich darauf stolz bin, aber ich habe einen Monat so praktisch keine stille Zeit gemacht. Bin viel gereist, war sehr mit mir beschäftigt und ich muss sagen, es ist ruhig um mich geworden. Ich wurde nicht mehr so an. Ich hatte wirklich meine Ruhe. Ich habe mich auch weit entfernt von Gott gefühlt auf eine Weise. Jetzt nicht, dass ich absichtlich in die andere Richtung gelaufen bin, aber ich war nicht mehr so eng und vertraut mit ihm. Aber ich hatte viel Ruhe. Also der Feind hat mich in Ruhe gelassen. Ich war einfach nicht mehr geistlich so relevant. Ich musste nicht mehr so attackiert werden. Und das ist, glaube ich, das, was ich euch damit sagen will. Es ist wichtig, einen geistlichen Lebenswandel zu haben, Jesus nachzufolgen. Mit ganzem Herzen, ja, erst dann können wir in den geistlichen Kampf mit eintreten. Erst dann werden wir auch richtig attackiert. Also wenn du jetzt im Glaubensleben stehst und du sagst, ich bin so angefochten. Immer wieder diese Kämpfe in meiner Gedankenwelt, immer wieder diese Angriffe oder Attacken von jeglicher Richtung, weiß gar nicht, was jetzt los ist. Ist oftmals gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Immer wieder auch ein gutes Zeichen. Weil dann bist du relevant für den Feind, dann nimmt er dich ins Kreuzfeuer. Du bist da nicht allein, du bist da an Gottes Seite und du wächst auch im Glauben mit diesen Herausforderungen, aber es ist, wie du weißt, auch es ist nicht einfach. Aus eigener Kraft schaffst du das nicht. Das geht nur mit Gottes Hilfe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, um auch in dieser geistlichen Welt einen Unterschied zu machen mit Gottes Hilfe, dass wir uns auch verändern lassen von Jesus und ihm nachfolgen. Ja, und das steht im Gegensatz zu dem, wenn jeder auf sich selbst gerichtet ist. Ja, weil wenn jeder nur auf sich schaut, dann fehlt darüber hinaus auch die Einheit im Geist mit den anderen Glaubensgeschwistern. Nur wenn wir vom Heiligen Geist geführt werden und verbunden sind, können wir in Einheit mit unseren bibeltreuen Brüdern und Geschwistern, also Schwestern, zusammen fürs Evangelium einstehen. Wenn wir die Einheit untereinander im Gebet und im gemeinsamen Bibelstudium pflegen und wahren, braucht uns nicht Angst und Bange zu werden. Ja, auch wenn die Attacken von links und von rechts kommen, denn wir sind im Heiligen Geist miteinander verbunden und können mit Gottes Hilfe die Angriffe des Widersachers, ja, wir können die abwehren. Wir können füreinander einstehen, wir können füreinander beten, auch hier in der Gemeinde, auch in der Allianz oder wo auch immer wir mit bibeltreuen Geschwistern zusammen ins Gebet und uns in Einheit stark machen. Nicht wegen unserer eigenen Kraft, sondern aufgrund Gottes Beistand, Gnade und Macht. Viertens und letztens. Unumgänglich sind Leiden für Jesu Nachfolger. Ja, also wenn wir uns schon entschieden haben, Jesus nachzufolgen, dann sind wir oftmals ziemlich schnell auch mit einer besonderen Wucht von Angriffen konfrontiert. Also es ist manchmal so, dass Leute, die gerade frisch zum Glauben kommen, die sind euphorisch, die leben in dieser ersten großen Liebe und freuen sich und könnten gerade die ganze Welt umarmen. Und das ist so schön, mit denen unterwegs zu sein, das ist so wohltuend. Aber da müssen wir aufpassen, denen zu sagen, hey, es ist nicht so, dass man da immer im dritten Himmel ist. Ja. Oder manche würden sagen, auf Wolke 7. Ja, das gibt Attacken des Feindes. Es gibt Herausforderungen. Es gibt Leiden. Und das ist nicht nur, dass es Leiden gibt, weil wir vielleicht noch etwas mehr beten könnten oder noch stärker im Glauben stehen müssten. Nee, Leiden, das ist eine Sache, die kannte der Apostel Paulus, und mit Leiden war auch Jesus Christus konfrontiert. Ja, also deshalb werden wir auch damit konfrontiert. Hier, Johannes 15, Vers 20. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Also, Jesus war voller Liebe. Jesus wusste die Dinge auf den Punkt zu sagen. Rhetorisch war er sicherlich ganz, ganz stark. Und vor allem war er immer im Heiligen Geist unterwegs. Und trotzdem ist ihm Ablehnung entgegengekommen. Trotzdem haben ihn Menschen verfolgt, haben ihm nach dem Leben getrachtet, haben übelst über ihn geredet. Es gab ganz viel üble Nachrede. Ja, er wäre besessen oder er würde das durch Beelzebul machen, den Obersten der Dämonen, all diese Wunder. Jesus war mit all dem konfrontiert. Und wenn das schon unser Herr Jesus ist, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass uns das auch passiert. Da brauchen wir uns da nicht zu wundern. Dann ist klar, dass auch Leiden dazugehört. Wenn wir Jesus nachfolgen, der selbst mit Leiden konfrontiert war, dann ist auch auf Jesu Weg für uns Leiden zu finden. Ja, dann gehört das dazu. Dann werden wir sicherlich durch Leiden geprüft, aber wenn wir an Römer 8, 28 denken, dann wissen wir auch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und deshalb, wir werden geprüft, aber es wird uns auch zum Segen sein, wenn wir dann standhalten, wenn wir da feststehen. Und Jesus war 100% Mensch und 100% Gott, aber es war auch, dass der Apostel Paulus mit Kämpfen konfrontiert war. Wir erinnern uns an die letzte Predigt vor einer Woche. Er hatte einen ewig langen Prozess zu durchstehen. Das ist auch nervenaufreibend. Da könnte man auch gerne drauf verzichten. Wer braucht das schon? Er hat das aber für Jesus Christus getan. Er hat Jesus Christus da bezeugt. Er war nur aufgrund seines Glaubens angeklagt und weil er den verkündigt hat. Und er schreibt auch, zum Beispiel, also außer von der Gefangenschaft, in der er in Fesseln ist und der eingeschränkt ist, Er schreibt auch von dem Dorn im Fleisch, den er hat. Also er hatte auch ein größeres Problem. Wir wissen nicht genau, was es ist. Aber der hat es ihm nicht einfach genommen. Er hat ihm nicht einfach dieses Leid genommen, sondern er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich helfe dir dadurch. Ich trage dich dadurch. Und wenn der Apostel Paulus, der so viele Wunder erlebt hat, aber auch erleben musste, dass ihm nicht alle Leiden genommen werden, dann möchte ich dich ermutigen, der du vielleicht gerade durch Leid gehst. Ja, Leid ist herausfordernd. Wir hätten es gern nicht, aber du bist nicht allein mit deinem Leid. Jesus Christus ist an deiner Seite. Er ist durch all das schon durchgegangen. Und er weiß, was du aushalten kannst. Er weiß, was zu viel für dich ist. Und er wird dich zum Ziel bringen. Da darfst du dir ganz sicher sein. Ganz sicher. Und du wirst sogar noch mehr. Du wirst mit Jesus Christus über diese Leiden triumphieren. So wie Paulus und Silas, die auch in Philippi waren. In eben dieser Stadt, wo jetzt dann Paulus den Brief hinschreibt. Und da wurden sie aufgrund des Evangeliums geschlagen, ausgepeitscht und ins Gefängnis, in den tiefsten Kerker geworfen. Und da haben sie Gott gelobt und gepriesen, haben ein Wunder erlebt, sie wurden befreit. Aber ganz ohne Leiden ging es da auch nicht. Aber viele sind zum Glauben gekommen. Angefangen bei dem Kerkermeister. Ist das Mikro mehr einsetzen? Deshalb möchte ich dir zusprechen, Leiden sind kein Zufall, sind in der Nachfolge auch keine Strafe. Und es steht hier sogar im Text, dass Leiden eine Art Gnadengeschenk sind. Also Gott vertraut dir, was anzutragen, zu seinem Ruhm und zu seiner Ehre. Ich will dir erzählen, ich habe eine ältere Frau kennengelernt, die hat 23 Operationen gehabt. Die hat immer ganz fest an Jesus Christus sich gehalten und sich da immer wieder ermutigen lassen. Jesus trägt mich dadurch, er hält mich. Sie hat dem Glauben nie abgesagt, obwohl immer wieder die Hüfte, die künstliche Hüfte entzündet war und immer wieder es eine neue Operation braucht und sie ist da überall durchgegangen. Ich muss dir sagen, die Frau war mir so eine große Glaubensheldin, in diesen schwierigsten Zeiten doch so fest an Jesu Seite zu stehen, doch so festzuhalten, dass ich sage, da wurde Jesus Christus gerühmt, geehrt in diesem Leid, in dieser Not. Ja, und das gilt natürlich auch für Verfolgungssituationen. Das haben wir Geschwister ein paar tausend Kilometer weg von hier, die, das kann auch in Europa sein, in der Türkei, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, die ihren Glauben nicht frei ausüben können, die geschmäht werden, die benachteiligt werden, die beleidigt oder vielleicht sogar ins Gefängnis geworfen werden. Die sind uns ein Vorbild, dass sie trotzdem so beherzt, so leidenschaftlich, trotz aller Gefahren Jesus Christus nachfolgen. Und Jesus Christus hat eine Belohnung für sie. Das ist so schön, wenn wir Matthäus 5, die Verse 11 bis 12 lesen, dann lesen wir Folgendes. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Präziser, ermutigender kann uns das Jesus gar nicht auf den Kopf zu sagen. Das können wir so annehmen. Und auch wenn wir hier und da vielleicht in unserer Arbeitssituation Nachteile erleben, weil wir uns so klar zu Jesus bekennen, weil wir vielleicht dann vom Chef, der irgendwie ein kritisches Verhältnis zum christlichen Glauben haben, vielleicht irgendwie so ins Hintertreffen haben, vielleicht benachteiligt werden. All das lasst uns eingehen, auch wenn auch wir vielleicht mal verlacht werden, komisch angeschaut werden. Was ist das? Was ist das für diese gute Saat, für das Evangelium, die wir weitergeben können, das tatsächlich so machtvoll ist, so kräftig, denn es berührt das Herz und das führt dazu, dass Menschen errettet werden. Das Evangelium ist so wirkmächtig. Lass uns nicht zurückhalten. Lass uns ruhig auch Leiden in Kauf nehmen oder irgendwelche Benachteiligungen. Jesus Christus selbst hat den Leidensweg als seinen Siegesweg gewählt. Und Er ist deshalb, weil er uns nur durch das vollkommene Sühneopfer am Kreuz von Golgatha retten könnte, ist er diesen Leidensweg gegangen. Er ist ihn für dich und für mich gegangen. Er hat das aus lauter Liebe getan. Und durch seine Leiden, durch sein Kreuzestod sind wir gerettet worden. Und ja, dann lass uns doch auch unser Kreuz auf uns nehmen. Uns täglich verleugnen, wie es in Lukas 9,23 heißt, und Jesus nachfolgen. Lass uns auch diesen Fokus, so krass das klingt und so unwirklich, weil das in unsere Zeit irgendwie gefühlt gar nicht mehr so reinkommt, lass uns ernst machen. Lass uns wirklich alles hinten anordnen und sagen, ich lebe mein Leben ausschließlich für Jesus Christus, um ihn groß zu machen, um ihn zu verherrlichen und meinen Nächsten, meinen Mitmenschen, meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, meinen Geschwistern hier in der Gemeinde in Liebe zu dienen. Der Herr hilfe uns dabei. Amen.